Wie Tim heute schon eben gesagt hat, starten wir in eine neue Predigtserie. Micha, kleiner Prophet, große Wirkung. Wir starten heute mit dem ersten Kapitel. Die nächsten Sonntage wird jeweils ein weiteres Kapitel folgen. Micha ist einer von 12 kleinen Propheten im Alten Testament. Die stehen alle nacheinander. Die meisten sind wirklich klein vom Umfang des Textes her. Unsere hat nur 7 Kapitel. Lest gern mal rein die nächsten Wochen, dann wisst ihr, worüber wir so reden, was uns so beschäftigt. Propheten werden in der Bibel Menschen genannt, die Botschaften weitergaben, die sie von Gott bekommen hatten. Je nach Situation sprachen sie unterschiedliche Dinge an, wie zum Beispiel Moral, Gerechtigkeit, Glaube und so weiter. Wie es erforderlich war, sprachen sie in ihre gegenwärtige Welt Worte der Ermutigung, des Trostes oder auch der bitteren Kritik. Das werden wir heute erleben. Ihre Aufgabe war es, Gottes Plan für die Gegenwart und manchmal auch für die Zukunft aufzuzeigen. Manchmal war ihre Aufgabe ähnlich wie die der Presse heute. Sie waren korrektiv für Politik und Gesellschaft. Allerdings nicht nach ihrer eigenen Meinung, sondern sie handelten auf Initiative Gottes hin. Damit wir verstehen, was Michas Botschaft damals war, versetzen wir uns jetzt kurz in die Lage der Leute damals hinein. Wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 700-800 vor Christus ungefähr in dem Zeitraum, also vor 2700 Jahren. Das Volk Israel hatte damals schon die Könige Saul, David und Salomo erlebt und danach eine schmerzhafte Teilung des Staates. Es gab nun 2 Staaten, in die das Volk aufgeteilt war. Es gab das Nordreich und das Südreich und es gab jeweils mehrere Namen für die Staaten. Deswegen findet ihr bei euch im Programmheft eine kleine Tabelle, die euch ein bisschen hilft, den Überblick zu bewahren, damit ihr folgen könnt. Beide Staaten haben als ein Volk gestartet, das einen Gott verehrte. Der Norden wandte sich früher und krasser von Gott ab als der Süden und beide Staaten wurden dann nach einer Phase der Abwendung von Gott von anderen Reichen vernichtet und nur das Südreich startete wieder mit Gott neu als neuer Staat. Das Ganze fing so an, am Anfang der Geschichte des Volkes, als sie noch kein eigenes Land hatten, machte Gott ihnen ein Angebot. Er hat gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will mich besonders um euch kümmern. Dafür habe ich folgende Bedingungen an euch. Erstens, ich bin euer einziger Gott, ihr dürft keine anderen Götter neben mir haben. Zweite ist, ihr dürft euch keine Götterbilder machen, weder von mir noch von anderen Göttern. Und die dritte Bedingung, wenn ihr opfert, wenn ihr mich anbetet, dann soll das nur an einem Ort geschehen, den ich auswähle. Und das war dann zu Michas Zeit schon klar, ist der Jerusalemer Tempel, der im Südreich liegt, nicht im Norden. Daraufhin stimmt das Volk zu und dieser Vertrag mit Gott, der Bund, wird das, was sie als Volk Israel ausmacht. Das Volk ist Gottes Volk, das bestimmt ihre Identität, es ist das, was sie zusammenhält. Wegen ihm, wegen Gott, gibt es sie überhaupt erst, denn er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten und aus noch viel mehr Schlamassel befreit und sie auf sehr viele Weisen gerettet. Er hat seinen Teil eingehalten, sie nicht. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir das. Zu Michas Zeit existieren die beiden Reiche schon seit fast 200 Jahren getrennt voneinander. Seitdem hat das Nordreich fast durchgehend andere Götter neben Jahwe auch angebetet. Sie haben sich direkt, nachdem sie entstanden sind, 2 Stierbilder für Gott selbst und viele andere Götterbilder aufgestellt und angebetet. Und sie haben überall im Nordreich neue Opferorte gegründet, gemacht und auf den Höhen errichtet. Das sind die Orte, wo man damals dachte, dass man den Göttern besonders gut begegnen kann. Auf den Höhen haben sie überall was Götteranbetungsplätze eingerichtet. Während dieser 200 Jahre sind viele Propheten aufgetreten. Sie hatten Botschaften von Gott, haben gesagt, das geht so nicht, hört auf, ändert euch. Das Volk hat sehr wenig Reaktion darauf gezeigt. Auf lange Sicht kann man sagen, die Führung des Volkes und das Volk selbst haben nicht auf die Propheten gehört. Micha lebt jetzt im Südreich und sagt dem Norden deswegen Bestrafung von Gott durch Gott hinaus. In diese Situation hineinzusprechen ist seine Aufgabe, das zu kritisieren, sie daran zu erinnern und Gottes Willen und Meinung zu verkünden. Sowohl als Einleitung, und jetzt hören wir auf Gottes Wort.
Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Micha 1, die Verse 1 bis 7. Das ist die Botschaft, die Jahwe Micha aus Moreschet über Samaria und Jerusalem offenbarte, als die Könige Jotham, Ahas und Hiskia über Juda regierten. Hört zu, all ihr Völker, ihr Bewohner der Erde, gebt Acht. Jahwe, der Herr, tritt als Zeuge gegen euch auf. Er tritt heraus aus seinem Heiligtum. Denn seht, Jahwe verlässt seine Wohnung. Er steigt herab und tritt auf die Höhen der Erde. Die Berge schmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer. Täler spalten sich auf wie hinabschießendes Wasser am Hang. Das geschieht wegen Jakobs Verbrechen und wegen der Sünden Israels. Wer hat Schuld am Vergehen Jakobs? Ist es nicht Samaria? Wer hat Schuld an Judas Opferhöhen? Ist es nicht Jerusalem? Deshalb werde ich Samaria zum Trümmerfeld machen, zu einem Platz, wo man Weinberge anlegt. Ich stürze seine Steine ins Tal und mache es dem Erdboden gleich. Seine Schnitzbilder werden zerschlagen, seine Götzengaben verbrannt und alle seine Götter zerstört. Sie wurden ja mit Hurenlohn gekauft und werden nun wieder zum Hurengeld.
Also ihr habt die Situation noch im Kopf, die ich euch eben geschildert habe. 200 Jahre Leben gegen Gottes Willen. Deswegen fängt Michas Buch hier so steil an mit einer Gerichtsankündigung. Gott kommt aus dem Himmel, um das in Ordnung zu bringen, was 200 Jahre schiefgelaufen ist. Und wir merken, in unserem Text geht es um das Thema Götzendienst. Da wird es auch heute in der Predigt drum gehen. Das ist Anbetung von anderen Göttern außer dem Gott der Bibel. Ich erkläre jetzt erst, wie das damals ausgesehen hat, dann, warum Gott damit überhaupt ein Problem hat und zwei Varianten, wie Gottes Götzendienst heute aussehen kann und was Jesus damit zu tun hat. Für die Leute damals waren ein paar Dinge klar, und zwar wussten die intuitiv, es gibt Übernatürliches, es gibt Götter und die haben Einfluss auf uns Menschen und sie wollen angebetet werden. Darüber haben die damals nicht diskutiert. Die Fragen, die sie hatten, war eher, gibt es einen Gott oder viele Götter, die für bestimmte Lebensbereiche zuständig sind. Es gab sogar die Vorstellung, dass Götter für bestimmte Regionen nur zuständig sind, also dass die Spezialisten für bestimmte Gebiete sind. Und andere Vorstellungen waren, dass die bestimmte Fachbereiche haben, in denen die besonders kompetent sind und da angebetet werden wollen. Zum Beispiel Fachbereich Fruchtbarkeit oder Krieg oder Wohlstand. Israel als regenarme Region hat natürlich Regen- und Fruchtbarkeitsgötter sehr spannend gefunden, damit Regen regelmäßig kommt und Ernte funktioniert. Die anderen Völker um Israel herum hatten alle mehrere oder andere Götter als Israel und davon ließ das Volk sich inspirieren. Oft initiierten gerade die Leiter des Volkes die Anbetung von anderen Göttern und deswegen werden hier im Text die Hauptstädte als Ausgangspunkt der Verehrung anderer Götter beschrieben. Der Vers, wer hat Schuld am Vergehen Jakobs des Nordreichs? Ist es nicht Samaria, seine Hauptstadt? Wer hat Schuld an Judas Opferhöhen? Ist es nicht Jerusalem, dessen Hauptstadt? Gott hatte den Israeliten seit Jahrhunderten gezeigt, dass es nur ihn als wahren Gott gibt. Darauf baut Micha hier auf. Er setzt das voraus. Er sagt, das gehört zu eurer Religion. Ihr haltet nicht an der Überzeugung fest, mit der ihr gestartet seid. Deswegen betet ihr anderes an, was kein Gott ist. Dadurch beleidigt ihr Gott und brecht die Vereinbarung. Deswegen wird es als Staat mit euch zu Ende gehen und eure Hauptstadt zerstört werden. Das ist der Grund, warum Gott als Richter auf die Erde tritt. Die Verse. Denn seht, Jahwe, das ist der Name für Gott, verlässt seine Wohnung. Er steigt herab und tritt auf die Höhen der Erde. Die Berge schmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer. Täler spalten sich auf wie hinabfließendes Wasser am Hang. Das ist ein ziemlich heftiges Bild. Die Höhen, die Orte der Anbetung anderer Götter, werden durch die Berührung mit dem wahren Gott geschmolzen. Die Hauptstadt als Ausgangspunkt des Götzendienstes wird vernichtet. Vers 6. Deshalb werde ich Samaria zum Trümmerfeld machen, zu einem Platz, wo man Weinberge anlegt. Ich stürze seine Steine ins Tal und mache es dem Erdboden gleich. Vers 7. Seine Schnitzbilder werden zerschlagen, die anderen Götterbilder. Seine Götzengaben verbrannt und alle seine Götter zerstört. Diese Androhungen sind tatsächlich passiert, kurz nachdem Micha das angekündigt hat. 722 zieht das Königreich Assyrien ein. In Samaria belagert die Hauptstadt 3 Jahre und nachher ist wirklich kein Stein auf dem anderen. Wenn wir das hier lesen, scheint Gott sich echt extrem aufzuregen. Warum? Was ist Gottes Problem mit Götzendienst? Warum ist das so schlimm, was die machen? Warum droht er hier das an und warum passiert es dann tatsächlich? Ich glaube, wenn wir das in der Tiefe verstehen wollen, dann müssen wir uns auf Gottes Sicht der Dinge einlassen und müssen ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, was Gott hier meint und seine Perspektive einnehmen. Nehmen wir an, Gott ist wirklich der einzige und wahre Gott, der diese Welt geschaffen hat. Nehmen wir an, er kann alles, lügt nie und nehmen wir an, er ist gleichzeitig heilig und gnädig. Dann haben wir zwei Gründe, warum die Anbetung von anderen Göttern ein Problem für ihn ist. Der erste hat mit Gottes Heiligkeit und mit Gott selbst zu tun. Heiligkeit meint, dass Gott absolut rein und perfekt ist und dass nichts, das nicht auch so herrlich ist wie er, es bei ihm aushalten kann. Gott ist der einzige Gott. Wenn man jemand anderen als Gott anbetet, dann beleidigt man damit Gott selbst, wenn man etwas anderes auf seine Stufe stellt und sagt, das ist so anbetungswürdig wie du, aber es steht eigentlich nicht auf seiner Stufe. Damit würdigt man Gott herab. Gott ist eine Kategorie für sich, die ist für ihn reserviert. Wer etwas anderes als Gott selbst anbetet, betet nicht mehr den Schöpfer an, sondern etwas Geschaffenes. Es gibt nur diese beiden Kategorien. Niemand anders verdient diese Ehre. Wenn Gott sagt, dass er der Einzige ist, wenn man dann aber etwas anderes anbetet, dann behauptet man dadurch, dass Gott nicht die Wahrheit gesagt hat. Man behauptet, Gott ist ein Lügner. Wenn man etwas anderes als Gott selbst anbetet, behauptet man dadurch indirekt, dass Gott nicht ausreicht oder dass er es nicht genug drauf hat. Er scheint Verstärkung oder Ersatz zu brauchen, jemand, der es besser kann als dieser Gott. Gott hat die Beziehung der Menschen zu ihm als Exklusivbeziehung geplant. Er möchte der Einzige sein, weil es zu ihm als Wesen passt. Er ist der einzige Gott. Er vergleicht sich und sein Volk und später die Gemeinde oft mit Ehemetaphern. Sie ist seine Braut. Er möchte diese Beziehung mit uns. Sie soll exklusiv sein und niemand anders soll sich dazwischen drängen. Sie soll auf Treue aufbauen. Gott ist heilig und perfekt und der Einzige, der so ist. Das lässt er sich nicht nehmen. Er lässt sich seine Ehre nicht nehmen. Er will nicht als Lügner angesehen werden. Er braucht keine Unterstützung und er will keinen Ersatz. Er will diese Beziehung mit uns Menschen und er will sie nicht mit irgendetwas teilen, das er gemacht hat. Die Anbetung Gottes verträgt sich nicht mit seiner Heiligkeit. Die Anbetung von etwas anderem als Gott selbst verträgt sich aber auch nicht mit seiner Barmherzigkeit. Wer einen anderen Gott anbetet, betet nicht Gott selbst an. Selbst wenn man das denkt, irrt man sich. Man betet einen Nicht-Gott an. Ist das für einen selbst schlimm? Ja, man täuscht sich. Niemand anders kann die mit Gott verbundenen Erwartungen erfüllen. Deswegen wird man zwangsläufig irgendwann enttäuscht und verletzt werden. Das möchte Gott nicht. Die Bibel zeigt auch, je mehr man etwas anderes anbetet, desto weiter entfernt man sich innerlich vom wahren Gott. Man lässt sein Bild von Gott dadurch prägen und es wird schwerer zu glauben, dass Gott so ist, wie er sich in der Bibel vorstellt. Gott möchte nicht, dass wir auf etwas anderes oder jemand anderen hereinfallen. Er möchte, dass wir die Wahrheit erkennen. Gott ist der tiefsten Überzeugung, dass das Beste, was uns passieren kann, eine innige Beziehung mit ihm ist. Wer jemand anderen anbetet, der verpasst diese wahre Gottesbeziehung. Der verpasst das, was ein Psalm ausdrückt. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Also, warum ist Gottesdienst, Götzendienst, ein Problem für Gott und für Menschen? Michas Name bringt es auf den Punkt. Micha bedeutet, wer ist wie der Herr? Die Antwort ist niemand. Ich gehe in dieser Predigt schon länger davon aus, dass es einen Gott gibt. In einem Gottesdienst an sich wahrscheinlich keine so ungewöhnliche Sache, aber vielleicht bist du dir da gar nicht so sicher, ob das stimmt. Vielleicht kommt dir das ganze Thema deswegen sehr irrelevant vor. Wer überhaupt nicht an Gott glaubt, kann ja auch nicht falsche Götter anbeten. Das ist also nicht so dein Problem. Ich stelle die These auf, selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, beten an. Dazu habe ich ein Zitat, euch zwei im Programmheft auf Seite 1 abgedruckt. Ich stelle das kurz vor von Simone Weil, einer französischen Philosophin. Man hat nur die Wahl zwischen Gott und Götzendienst, sagt sie. Wenn man Gott leugnet, dann betet man irgendwelche Dinge dieser Welt an, in dem Glauben, dass man sie nur als solche erachtet, aber in Wirklichkeit, obwohl man sich dessen nicht bewusst ist, schreibt man ihnen Eigenschaften Gottes zu. Vielleicht habt ihr das Gefühl, oh, das, was jetzt kommt, das habe ich schon mal gehört bei mittendrin. Kann sein, ähnlich, ist nicht schlimm, das ist so ein zentrales Thema. Lass dich drauf ein, geh mal weiter mit. Es wird auch noch was Neues nachher geben für euch. Es ist so wichtig, dass wir da jetzt dranbleiben. Die erste Form von Götzendienst heute, Sehnsucht bei den Dingen stillen. Die Leute damals haben Götter angebetet, die für bestimmte Dinge zuständig waren. Wie habe ich eben schon erwähnt, Fruchtbarkeit, Kriegserfolg, Glück, Liebe, Gnade und ich habe sogar einen Gott für Schlaf gefunden, fand ich richtig lustig. Hypnos heißt er. Heute beten wir im Westen diese Götter nicht personifiziert an. Wir schätzen die Dinge, die hinter denen stehen. Wofür die Götter stehen, die schätzen wir tatsächlich sehr. Ja? Also wir beten nicht Astarte, Baal, Venus oder Hypnos an. Wir personifizieren die Werte nicht, aber die sind uns deswegen nicht weniger wichtig. Wir hoffen uns trotzdem sehr viel davon. Ein Freund hat zu mir gesagt, ich bin glücklich, wenn ich das habe, was mich glücklich macht. Vielleicht meinte er das damit. Ich erwarte von Dingen oder Werten, dass sie mich auf einer tieferen Ebene erfüllen. Ergänz es mal für dich. Was stimmt, welche Aussage für dich? Wenn ich erst das und das habe, dann und so weiter. Hier in Potsdam könnte das sein. Alle laufen mit Kindern rum. Wenn ich erst Kinder habe, dann ist das doch ein lebendiges, das Haus ist voll, ein erfülltes Leben. Richtig gut. Oder wenn ich erst einen Partner hätte, dann wäre mein Leben richtig gut. Was setzt du ein, wenn ich erst? Damals opferten die Leute ihren Göttern einiges an Wert. Heute opfern wir genauso viel. Wir geben einiges auf. Zeit, Geld, Mühe, Gefallen opfern wir. Wir haben Apps, die uns dabei helfen, das zu erreichen, was wir wollen. Um was zu bekommen? Schönheit, Erfolg, Gesundheit, Fitness, Respekt. Ich selber bin manchmal in Versuchung. Ich bin chronisch krank mit dem Darm, irgendwelche Sachen. Ich erhoffe mir, wenn ich gesund bin, dann, wow, dann kann ich alles essen, Bier trinken. Herrlich, ich freue mich drauf. Aber wie viel erwarte ich davon? Kann es das halten, was es verspricht? Ich habe zwei Zitate von Tim Keller, müsst ihr gut aufpassen, die stehen nicht im Programmheft. Auf persönlicher Ebene werden wir letztlich entweder auf Gott oder auf Erfolg, Beziehungen, Familie, Status, Popularität, Schönheit oder etwas anderes schauen, wodurch wir uns persönlich bedeutsam und sicher fühlen und von dem wir unsere Entscheidungen bestimmen lassen. Auf kultureller Ebene werden wir letztlich entweder auf Gott oder auf die freie Marktwirtschaft, den Staat, die Eliten, den Volkswillen, Wissenschaft und Technik, menschlichen Verstand, stolz auf die eigene Rasse oder was anderes schauen, wodurch wir gemeinschaftlich bedeutsam und sicher fühlen und von dem wir unsere Entscheidungen bestimmen lassen. Ich habe eine Definition für euch für diesen Form von Gottesdienst heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr die aufschreiben. Götzendienst ist heute tiefe Erfüllung, woanders zu suchen, als bei dem Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Götzendienst ist tiefe Erfüllung, woanders zu suchen, als bei dem Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Die zweite Form von Götzendienst heute sind tatsächlich andere Götter, Religionen und Einflüsse. Vielleicht glaubst du ja an einen Gott, und zwar, dass er sich auf verschiedene Weise in verschiedenen Religionen gezeigt hat. Es gibt ja durchaus Überschneidungen im Gottesdienst im Gottesbild von Religion zu Religion. Deswegen glaubst du, letztlich beten alle doch den gleichen Gott an. Und wenn ein und derselbe hinter allem steckt, warum soll man dann nicht eine Kombination aus verschiedenen Ansichten und auch religiösen Praktiken wählen? Manchmal, nennt man unsere Gesellschaft Optionsgesellschaft. Damit will man sagen, dass wir mehr Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden, als je zuvor auf der Erde. Das macht Entscheidungen gleichzeitig schwerer, ist aber auch ganz nett. Wenn ich 15 verschiedene Kaffeegetränke bestellen kann, welches soll ich nehmen? Wenn ich Angebote habe für 3 Partys am Abend und ein Konzert, wohin soll ich gehen? Und wir haben die Tendenz, dann die Entscheidung ein bisschen aufzuschieben und uns spät zu entscheiden, wenn vielleicht noch mehr Dinge sich geklärt haben. Das merkt ihr dann an Facebook-Zusagen, wie zuverlässig die sind oder so. Oder man probiert, was man alles kombinieren kann. So neulich erlebt bei Peter Pane. Frage an ein Kind: Möchtest du dein Eis mit Smarties oder mit Gummibärchen? Das Kind ist nicht dumm, stellt die Frage, geht auch beides? Es ging. Cleveres Kerlchen. Gott oder andere Götter? Geht das zu kombinieren? Warum nicht kombinieren? Trotz aller Gemeinsamkeiten der Religion und Weltanschauung hat jede Religion ihre Besonderheiten. Sie ergeben sich aus Gottes Bild, Menschenbild, Weltbild und so weiter. Die Unterschiede sind so tiefgreifend, dass man dem nicht gerecht wird, wenn man denkt, dass hinter allem derselbe Gott steckt. Das passt einfach nicht zusammen an ganz vielen Punkten. Die Gottesbilder von christlichem Glauben, Islam, Buddhismus und so weiter sind inkompatibel. Wie Gott ist und wie wir Menschen sind, können wir aus der Bibel erfahren, in der sich Gott selbst offenbart hat. Hier und nicht in anderen heiligen Schriften stellt er sich persönlich vor. Andere Vorstellungen von Gott, die nicht mit der Bibel übereinstimmen, kommen nicht von Gott selbst. Die Bibel ist der von Gott selbst als solches gegebene Maßstab, an dem sich alles messen lassen muss. Nicht nur Aussagen über die Bibel und über Gott müssen an der Bibel gemessen werden, sondern auch Formen von Spiritualität müssen das. Wenn Gott manche Praktiken direkt verboten hat oder sie nicht zu Gott selbst passen, dann sind sie Götzendienst, weil sie nicht Gott anbeten, sondern einen anderen Gott. Ich habe was gefunden auf einer Homepage, die Esoterik bewirbt. Gott wird in der Esoterik nicht jederzeit als persönliches Gegenüber, sondern ebenso als die höchste Schwingung, als vollkommene Liebe aufgefasst. Der Unterschied unter Gott, Mensch, Tier, Pflanze, Mineralien und Atomen wird nur graduell gesehen, denn alle gelten als sich selbstbewusste Lebewesen mit freiem Willen. Gott stellt sich in der Bibel als Person vor. Der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist fundamental, nicht graduell. Und gerade daran zeigt sich die Größe der Liebe Gottes, dass er uns als Gott, als Menschen liebt. Die Esoterikbranche macht jedes Jahr in Deutschland 20 bis 25 Milliarden Euro Umsatz. Die Brauwirtschaft, also Bier und so, im Vergleich dazu 8 Milliarden. 25 Milliarden zu 8 Milliarden. Menschen in Deutschland opfern anderen Götzen, anderen Göttern eine Menge Kohle. Wenn ich durch die Stadt sehe ich immer wieder eine Göttin. Ihr dürft mal raten, wer das ist. Ein paar haben es erkannt, sehr gut. Maneki Neko heißt die Gute, ist japanisch die Wiedergeburt der Göttin der Gnade. Sie soll Kunden anlocken und Wohlstand bringen. Wenn ich durch Wohnviertel gehe, dann sehe ich durch die Fenster Buddha-Statuen und Buddha-Bilder. Der Himmel ist nicht das Nirvana, sondern engste Gemeinschaft mit Gott. Das passt nicht zusammen mit Erleuchtung und Buddha. Praktiken wie Astrologie, Tarot, Pendeln, Reinkarnationstherapie und viele mehr sind nicht mit Gott vereinbar. Sie schließen sich aus, weil sie Götzendienst sind. Ich habe wieder eine Definition für euch. Götzendienst ist spirituelle Erfahrungen oder Segen woanders zu suchen als bei dem Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Spirituelle Erfahrungen oder Segen woanders zu suchen als bei dem Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Gott will, dass wir eine lebenslange, exklusive Gottesbeziehung mit ihm führen. Bilder, Steine, Gegenstände, die irgendwas bewirken sollen, Horoskope, Aussagen über die Zukunft und das Schicksal anhand von dem, wie die Sterne stehen, herauszufinden. Geister von Verstorbenen befragen, das alles verträgt sich nicht mit Gott. Das zerfließt wie Wachs, wenn es dem wahren Gott begegnet. Gott will, dass die Israeliten damals und wir heute unseren Götzendienst beenden. Er will es, weil es nicht zu ihm passt und weil es nicht gut für uns ist. Gott, der sowohl heilig als auch gnädig ist, wartet aus Gnade 200 Jahre damals, ob die Israeliten aufhören und beendet ihre Provokation dann durch eine kriegerische Eroberung durch die Assyrer. Die Bestrafung des Nordreichs auf den Vertragsbruch mit Gott ist keine endgültige Lösung für das Götzendienstproblem. Das ist Gott auch klar. Es ist nur Strafe. Wer im Musikbusiness einen Exklusivvertrag mit einem Label abschließt, aber neben dessen noch andere Sachen macht, den Vertrag bricht, der muss die Strafe in Kauf nehmen, eine Vertragsstrafe. Wer die Ehe eingeht und die Treue bricht, muss die Folgen in Kauf nehmen. Israel bricht Gott die Treue und muss die Strafe dafür tragen, aber das Problem selbst ist dadurch nicht beseitigt. Die endgültige Lösung kommt erst 700 Jahre später. Es ist Jesus, der vom Himmel kommt. Er sagt über sich selbst in Johannes 3, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, meint er mit sich selbst. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden am Kreuz, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus kommt, ist ganz parallel wie unser Text, aus dem Himmel auf die Erde, genau wie in unserem Text Gott es tut, nur nicht strafend. Er kommt mit der Lösung. Er trägt die Strafe für alle Menschen aller Zeiten, indem er unschuldig stirbt. Und wir dürfen ohne Strafe, aus Vergebung, durch Glaube an ihn, Jesus, leben. Jesus kommt nicht als Richter, sondern als Retter. Jesus stirbt wegen Gottes Heiligkeit. Strafe muss sein und stirbt für uns wegen Gottes selbst aufopfernder Liebe. Wenn wir an ihn glauben, vergibt er uns den Götzendienst, er vergisst unsere Sünde. Erst bei Jesus erkennen wir vollkommen, dass Gott nicht nur heilig und gefährlich ist, sondern dass er für uns ist und sich die Liebe zu uns einiges kosten lässt. Diesem Gott kann man sich anvertrauen. Kein anderer Gott stirbt selbst. Das finden wir nirgendwo. Kein anderer Gott opfert sich für Menschen. Wer ist wie der Herr? Niemand. Das ist die gute Nachricht. Weil Jesus als Retter auf die Welt gekommen ist, müssen wir keine anderen Götter anbeten, um errettet zu werden. Glaube genügt. Wir brauchen keine anderen Götter, weil der wahre Gott uns willkommen heißt. Wir brauchen keine anderen Götter, weil bei Gott alles ist, was wir brauchen. Gott will nicht, dass wir aus Angst vor ihm keine anderen Götter anbeten. Er will, dass wir erkennen, dass er der einzige Gott ist und aus Überzeugung nur ihn anbeten. Er will, dass wir erkennen, dass sich das Leben mit ihm besser lohnt als alles andere. Wir sind fast am Ende der Predigt angekommen. Atmet mal kurz durch. Ich habe ein paar Ratschläge für euch zum Schluss. Ein paar Ideen, wie es weitergehen kann. Wenn du merkst, ich erwarte von anderen Dingen außer Gott mehr als von ihm selbst, dann ist das vielleicht deine Form von Götzendienst. Dann darfst du wissen, du darfst von Gott alles erwarten, was du brauchst. Die tiefste Erfüllung wirst du bei ihm finden. Wenn du weißt, dass du versorgt bist, kannst du das loslassen, woran du dich bis jetzt geklammert hast. Lass los, vertrau dich nur Gott an, bete nur ihn an. Beschneide aber auch den Einfluss deiner Götzen in deinem Leben. Wirf sie raus, weise ihnen den richtigen Platz zu, als dienstbare Geschöpfe des Schöpfers. Wenn du merkst, in meinem Leben setze ich mich anderen Göttern oder Einflüssen als Gott aus, dann darfst du wissen, du brauchst sie nicht, weil sie nicht Gott sind. Sie können dir nicht das geben, was du wirklich brauchst. Deswegen fordere ich dich heraus, leg dich fest. Bete Gott allein ein, erwarte die Erfüllung deiner tiefsten Wünsche von ihm, erwarte Segen und spirituelle Erfahrungen von ihm. Wenn du nicht sicher bist, ob du dich Dingen aussetzt, die nicht zu Gott passen, lies die Bibel diesbezüglich, forsche nach. Wenn du merkst, dass du dich anderen geistlichen Mächten ausgesetzt hast und das dir in irgendeiner Form noch nachhängt, komm zu uns Mitarbeitern, lass uns darüber reden und dafür beten. Gott kann dir das abnehmen. Wenn du gerade hier bist, weil du ausprobieren möchtest, was in der Landschaft der Spiritualität so zu dir passt, lade ich dich ein, setz auf Gott und setz nur auf Gott. Wenn ihr euch verrannt habt, kommt damit zu Jesus. Er freut sich. Er nimmt euch ohne Vorwürfe an. Gottes Zorn, den wir in unserem Text sehen, der ist am Kreuz verraucht. Die Band hat ein gutes Lied, mit dem sie uns Gottes Gnade zusingt und dass wir uns auf ihn ganz verlassen können.